Wie nennt man die am meisten verkaufte Brotsorte in Deutschland? Das da. Und welches wird am zweithäufigsten verkauft? Nee, das daneben.
Und damit herzlich willkommen zu meinem kleinen mockeligen Podcast hier aus den Tiefen der Wälder von Brandenburg. Ja, ich habe mich hier in die Wälder zurückgezogen. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Ihr nehmt schon über eine halbe Stunde Podcast auf und merkt dann, Andi, das ist ganz schönes Gestammel. Irgendwie, nee, so kannst du das nicht machen. Du musst da nochmal ran und das alles ein bisschen optimieren. Und meine Idee war ja auch, dass diese Podcast-Folge kurz und knackig wird. Und wenn ich schon über 30 Minuten bin und noch nicht mal fertig, also dann immer noch einiges vor mir hatte, was ich sagen wollte, da habe ich gemerkt, okay, du musst da kürzen. Du musst da nochmal ran, deine Worte bedachter wählen, sodass das eben genau so komprimiert ist, wie es sein soll. Und außerdem saß ich ja da auch im kleinen dunklen Zimmer und von der Atmosphäre hat es dann da irgendwie auch nicht so viel Spaß gemacht. Da war man nicht so redselig, wie es dann letztendlich hier draußen in der Natur ist, wenn man halt hier zwischen den Bäumen sitzt. Wer mich auf Kopfhörern hört, der wird dann vielleicht das ein oder andere Mal den Wind rauschen hören oder die Vögel zwitschern oder in weiterer Ferne auch ein Auto auf der Straße hören, denn hier hinten weiter weg, wo ich sitze, da führt dann trotzdem auch eine Straße durch den Wald, wo sich ab und an doch mal ein Auto hin verirrt. Aber generell ist es hier ruhig. Das Rauschen, das ihr generell hört, sind nicht Autos, sondern das sind in erster Linie der Wind, der zwischen den Bäumen sich breit macht, sich durchschlüpft. Wollen wir aber gar nicht groß lange ringsherum reden. Wie man schon gehört hat oder wie ich schon gesagt habe, bin ich hier in Brandenburg. Das heißt, ich bin wieder gut in Deutschland angekommen. Darauf werde ich bestimmt nochmal genauer eingehen, falls es dazu mehr zu erzählen gibt. Die meisten, die mich hören, kommen aus Deutschland, wissen, wie es hier abläuft. Von daher ist es wahrscheinlich jetzt nicht sonderlich spannend, wenn ich etwas aus Deutschland berichte. Das Erste, was allerdings dann doch irgendwie spannend war, ist ja der Fakt, dass ich zum ersten Mal am BER angekommen bin. Das heißt, das letzte Mal, als ich geflogen bin, das war ja im September September 2020 und da war der Flughafen noch nicht offen. Der wurde, glaube ich, einen Monat später oder zwei Monate später dann offiziell eröffnet. Das heißt, ich hatte den bis dahin auch noch nicht von innen gesehen und somit durfte ich ihn jetzt auch das erste Mal sehen. Ja, ich hatte gar keine Erwartungen. Bin ich jetzt enttäuscht? Nein, nicht enttäuscht. Ich hätte mir nur ein bisschen moderner, ein bisschen cooler vorgestellt. Er ist dann doch irgendwie sehr zweckmäßig gebaut, halt, wie man es eigentlich dann wahrscheinlich auch nicht anders von einem Deutschland erwartet. Also ja, er macht wahrscheinlich das, was er soll. Ich fand ihn ein bisschen sehr lang gezogen. Und wenn ich es richtig gesehen habe, sind da auch immer noch Baustellen. Also gerade weil die Laufstrecken doch ziemlich lang sind, hätte man ja mindestens solche Laufbänder erwartet, die dann quasi die Laufwege damit ein bisschen beschleunigen. Aber wenn ich es richtig gesehen habe, sind die noch in Arbeit. Was ich auch lustig finde, dass da immer noch Baustellen sind nach so langer Zeit. Aber okay, erstmal funktioniert alles. Er ist sehr verwirrend, wenn man da das erste Mal ist, finde ich, weil überall hängen Schilder. Und mir kam es das ein oder andere Mal vor, dass die Schilder quasi in eine Richtung zeigen, dann läufst du 10 Schritte und dann zeigt das Schild plötzlich genau in die andere Richtung. Nur um dann dann stehst du erstmal da, denkst dir, okay, dann muss es ja irgendwo scheinbar in der Mitte zwischen diesen beiden Schildern sein. Und dann irgendwie findet man seinen Weg, man muss nur achtsam sein. Ich hatte immer nur Angst, dass ich irgendwann durch irgendeinen Bereich gehe, wo ich dann nicht mehr zurückkomme, falls ich mich doch verlaufen habe. Denn es gab immer mal wieder so Passagentüren, die halt so ein One-Way waren, dass man halt durchgeht, aber nicht wieder zurückgehen kann, was dann natürlich doof ist, wenn du gerade gezielt irgendwo hin möchtest. Aber letztendlich hat alles geklappt. Scheinbar sind die Schilder also doch funktional, wenn man einfach nur ein paar Mal hin und her läuft. Also, wer mal beim BER ist, der wird da seinen Spaß haben. Ansonsten gibt es wahrscheinlich immer noch Flughäfen, die deutlich größer sind. Keine Ahnung, ich bin nicht so Flughafen erfahren, deswegen halte ich mich hier mit einer finalen Bewertung zurück. Da haben andere Leute wahrscheinlich mehr zu Flughäfen zu erzählen. Nein, in meiner heutigen Folge, wie der Name schon verraten hat, soll es ja um meine Big Five in Portugal gehen. Lustigerweise ist es irgendwie ein bisschen seltsam, das jetzt hier aus den Wäldern von Brandenburg zu porträtieren, aber gleichzeitig war es auch nochmal schön, sich vorher nochmal die die Big Five quasi, die Top 5, die großen 5, die Lieblings 5. Ja, ich habe es auf 5 runtergebrochen. Naja, aber es war trotzdem nochmal schön, sich die reinzuziehen, nochmal anzugucken, nochmal ein paar Infos zu sammeln zu den einzelnen Orten, die ich mir da rausgesucht habe für diese Tierliste. Und ja, ich hoffe einfach, dass das erstmal interessant ist zu hören, wenn es da was Interessantes zu sagen gibt. Dazu sei natürlich immer gesagt, diese sind absolut, jetzt muss ich überlegen, subjektiv, ne? Subjektiv ist die Wahrnehmung des eigenen. Genau, also die Top 5, großen 5, Big 5, das sind absolut eine subjektive Wahrnehmung, die natürlich auf meiner Erfahrung in Portugal beruht. Ich bin kein Reiseführer, sondern die Orte, die ich mir da rausgepickt habe, die haben auch immer irgendeinen besonderen Bezug, den ich mir da rausgesucht habe, beziehungsweise den ich dann zu den Ort habe, was dann das entsprechende Ranking für mich rechtfertigt. Dazu sei gesagt, natürlich habe ich auch ein paar mehr Orte besucht, aber diese Orte hätte man auch noch kleiner machen können, indem man sagt, okay, geht man jetzt auf einzelne Location, geht man jetzt auf Städte oder... Aber ihr werdet gleich merken, wie ich das alles eingeordnet habe und wie ich das dann meine. Genau, also generell ist es ja so, dass ich in der Ecke Lissabon beziehungsweise auf der anderen Seite vom Tejo in Almada war. Somit ist das natürlich meine Hauptbezugs-Area gewesen, in der ich mich natürlich am meisten bewegt habe. Jetzt habe ich Lissabon selbst zum Beispiel oder auch Almada selbst gar nicht in meine Liste mit reingenommen. Einfach... aus dem Grund, das hätte wahrscheinlich reingekonnt, wenn ich jetzt mehr in Städte an sich interessiert gewesen wäre. Denn ich glaube, für Leute, die Städtetrips mögen und einfach nur Sehenswürdigkeiten und Co. und Altstadt und alles sehen wollen und sowas mögen, die werden mit Lissabon auf jeden Fall zufrieden sein. Denn davon hat Lissabon so einiges zu bieten. Ich war auch wirklich nicht in vielen Museen in Lissabon. Ich habe mir nicht viele Sehenswürdigkeiten angeguckt, außer beim Vorbeifahren, Laufen, was auch immer. Aber ich habe da keine historischen Bezugspunkte oder sonstig weiter. Ich hatte keine großen Ambitionen, mich jetzt weiter mit der Stadt selbst auseinanderzusetzen. Da bin ich jetzt nicht so drin, deswegen ist auch so ein Grund, warum es Lissabon zum Beispiel bei mir jetzt nicht mit auftauchen wird. Was allerdings, was ich nochmal erwähnen wollte, was ja was Besonderes war, denn ja, mit meiner Ankunft in Portugal ging ja diese Covid-Zeit los und die hatte auch neben den Auswirkungen auf den Menschen, hatte sie auch direkt Auswirkungen auf die Natur vor der Stadt, also direkt auf den Tejo. Und was ich damit sagen will, ist nämlich, dass ich ja direkt im ersten Jahr, im Sommer, hatte ich ja das Glück, Delfine im Tejo zu sehen, vor Lissabon. Was natürlich eine coole Kulisse ist, wenn du da Delfine springen siehst und im Hintergrund die Skyline von Lissabon hast. Also, welchen Delfinart hatten wir da? Wir hatten da den gemeinen Delfin. Das ist ja der... Also diese Bezeichnung kommt wohl daher, dass dies der bis dato bekannteste Delfin war. Erst als hier die Serie Film Flipper dann damals rauskam, der hat es dann so ein bisschen abgelöst und hat dann diesen Tümmler, den großen Tümmler quasi so weltberühmt gemacht und dann damit den gemeinen Delfin ein bisschen abgelöst. Aber wohl ist eigentlich so der gemeine Delfin dann doch der am häufigsten vorkommt, den man am häufigsten sieht, wenn man gerade hier in den Breitengraden unterwegs ist. Aber ich glaube, der ist auch noch größer verteilt. Nun denn, also wie kam es dazu, dass die Delfine wieder zurückgekommen sind? Einmal hatten wir es ja so, dass durch die Corona-Maßnahmen eben auch nicht mehr so viel Schiffsverkehr innerhalb dieser Bucht war. Wir hatten also vor allen Dingen keine Kreuzfahrtschiffe mehr, die da immer rein und raus gingen. Hatten wir weniger Befischung? Wir hatten... Also auf jeden Fall wurde die Wasserqualität besser. Das hat eben dazu geführt, dass auch gewisse Fische wiedergekommen sind. Also jetzt muss man sich erstmal nochmal vorstellen, wie ist das aufgebaut? Wir haben ja den Tejo, der vom Landesinneren hier reinkommt. Vom Tejo aus, wenn der quasi vor Lissabon, da öffnet sich ja dann dieser Tejo nochmal, was so ein bisschen den Anschein von einem offenen See erweckt. Das wird auch gerne Strohhalmsee genannt, beziehungsweise Mar da Palha. Also das ist dann dieser See. Also ich hatte mal einen Finger reingehalten und abgeleckt, also es ist schon eher Salzwasser, aber natürlich stark gemischt durch den hereinströmenden Tejo. Und genau, in dieser Art offenen See, genau, wir haben ja dann über diesen Strohhalmsee diese extrem lange Brücke, diese Vasco da Gama Brücke. Und genau, in diesem See hatten wir halt dank Covid, der Covid-Maßnahmen und alles, kam dann auch wieder vor, dass sich ja, dass mehr Fische wieder in diesen Gewässer sich herumgetummelt haben. Also wir hatten wieder mehr Sardinen, wir hatten Stöcker, also Bastardmakrelen oder allgemein mehr Makrelen sind da wieder rumgeschwommen, was natürlich alles zur Leibspeise von Delfinen gehört. Und genau, das hat einfach dazu geführt, dass da wieder so schöne Delfine da vorne waren. Ihr merkt, das ist etwas Besonderes für mich gewesen, weil das war auch meine erste Begegnung mit Delfinen. Wobei, nein, das war nicht meine erste Delfinbegegnung. Die hatte ich dann nochmal woanders, aber zumindest meine zweite und letzte. Und ja, war für mich was Besonderes, weil es schon geile Tiere sind. Und dann haben wir nämlich das Tejo Delta. Das ist ja der Randbereich von dem Fluss bzw. von dem Strohhalmsee. Und dies beinhaltet zum Beispiel auch eins der wichtigsten Feuchtgebiete Europas. Das ist also ein großes Naturschutzgebiet, welches 14 Hektar groß ist. Und die Vogelschutzzone, die ist sogar noch mal größer. Der Säbelschnäbler ist zum Beispiel das Symboltier von diesem Tejo-Delta. Und wir haben ja auch wohl 200 Zugvogelarten, die hier rasten. Und wir haben eine Population von ungefähr 60.000 Uferschnepfen. Diese Uferschnepfen sind auf der Liste, auf der roten Liste der bedrohten Tierarten auf der Welt. Und somit ist es natürlich einer der wenigen wichtigen Plätze, die erhalten sein müssen oder erhalten bleiben sollten, wenn man diese Art Tiere schützen möchte. Nun hat nämlich Lissabon ist nicht nur die Hauptstadt von Portugal, sondern trägt auch den Titel von die grüne Hauptstadt Europas zu sein. Und warum ich das alles anspreche, ist nämlich der Grund, dass es die Überlegung gibt, einen weiteren Flughafen auf der anderen Seite vom Tejo zu bauen, also von diesem Flussdelta, eben auf dem anderen Ende der langen Vasco da Gama-Brücke, also bei Montijo ist da drüben. Und dort gibt es eben die Pläne, einen neuen Flughafen zu bauen, was direkt eben in das Feuchtgebiet reingehen würde. Somit würde natürlich ein großes Schutzgebiet und vor allen Dingen auch die Vögel drunter leiden. Und ja, also aktuell ist das wohl im Gespräch. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, wie weiter die Verhandlungen sind. Ich hoffe, dass da die Grünen vor Ort entsprechend Gegenwind leisten, sodass das weiterhin erstmal nur Plan bleibt, aber nicht umgesetzt wird. Aber genau, was das jetzt genau am Ende rausbringt, was aber am Ende bei rauskommt, ja, werden die nächsten Jahre wahrscheinlich zeigen, ob wir dann später, wer das als nächstes in Lissabon landet, ob er direkt auf der richtigen Seite landet oder dann erstmal noch eine lange Auto- oder Zugfahrt, also ich nehme mal an, das würde dann mit sich führen, dass da auch natürlich ein Zug gebaut werden müsste. Und naja, warten wir es ab. Das fand ich nur noch mal spannend zu sagen. Und das soll also meine kleine Einführung in meine Big Five sein. Also man merkt auf jeden Fall, rings um Lissabon gibt es auch genügend zu sehen und sogar auch Natur. Ich hatte ja einmal eine große Tour gemacht, wo ich das Tejo-Delta quasi komplett abgefahren habe. Da gibt es also auch die ein oder anderen schönen Ecken. Ich bin da natürlich nicht so ganz nah rangekommen. Es ist nun mal Naturschutzgebiet, viel ist auch abgezäunt. Wir haben viele Plantagen von Korkbäumen überall, Korkeichen. Dadurch ist halt oftmals auch abgesperrte Gebiete, dass man gar nicht immer so nah rankommt. Aber es gibt doch immer den einen oder anderen schönen Ausblick, den man da haben kann. Und ich wette, der ein oder andere Ornithologe wird da auch einen guten Hotspot haben, wo er regelmäßig seine Vögel beobachten kann. Da gehöre ich jetzt nicht dazu, aber trotzdem freue ich mich natürlich immer, wenn es Bereiche auf der Welt gibt, wo noch darauf geachtet wird, dass die Tiere ihre Plätze, ihren Ort haben, an dem sie in Ruhe sein können, einfach sein können. Lang genug die Einleitung, jetzt kommen wir zu meinen Big Five. Und wer jetzt schon in der Zeit natürlich auf meiner Webseite dann da ein bisschen runtergescrollt hat in dem Bericht, der wird schon die entsprechenden Orte gesehen haben und vielleicht sogar die kleinen Beschreibungen dazu gelesen haben. Jeder der andere, der das jetzt trotzdem nochmal mündlich hören möchte, dann gehe ich da nämlich jetzt drauf ein. Also hier mein Big 5, also Platz 5. Wir fangen natürlich von hinten nach vorn an oder von unten nach oben. Und generell sei gesagt, keiner dieser Plätze ist irgendwie schlechter als andere. Das sind alles schöne Orte und ich wette, jeder würde auch das anders ranken. Wie ich schon eingangs sagte, das sind in erster Linie sehr subjektive Einschätzungen, einfach weil ich natürlich auch immer irgendwas mit diesen Orten verbinde und darauf kommen wir eben genau jetzt. Also Platz 5 habe ich mir Sintra rausgesucht. Also auf Platz 5 habe ich Sintra platziert. Sintra selbst ist ja neben Lissabon auf jeden Fall auch sehr bekannt oder beliebt für seine touristischen Ziele. Wir haben dort nun mal viele Museen, wir haben viele historische Gebäude. Es ist also an sich, der Ort ist nicht sonderlich groß, hat glaube ich um die 10.000 Einwohner. Zu Hochzeiten, Tourismushochzeiten ist da natürlich so einiges los und das fällt dann auch auf in der Stadt. Da hatte ich jetzt natürlich meistens Glück, wenn ich da war, aber habe auch gemerkt, okay, mindestens an schönen Tagen ist da schon deutlich mehr los und diese ganze kleine Stadt ist aber auch darauf ausgelegt. Also da gibt es diese Tuk-Tuks und sonst da was. Man wird sofort immer angequatscht an jeder Ecke, ob man irgendwo hin transportiert werden möchte, weil natürlich nicht alle Sehenswürdigkeiten, die rings um Sintra sind, sind direkt im Zentrum, sondern es befindet sich auch ein bisschen was in der Umgebung von Sintra. Also da haben wir zum Beispiel das bekannteste Merkmal, da ist wohl der Palacio Nacional de Pena. Das ist halt dieses bunte Schloss, das wird wahrscheinlich der ein oder andere schon mal gesehen haben, was da mitten über dem Hügel ragt. Das kann man auch von vielen Standpunkten aus sehen. Also ich konnte das auch immer schon drüben von Almada aus sehen, an gewissen Punkten und an guten Tagen. Und dieser Palast wurde wohl 1840 auf den Ruinen eines alten Klosters errichtet. Das ist natürlich eins der Hauptattraktionen da. Und wie ich schon eingangs sagte, ich bin da ein bisschen Banause und selbst war ich gar nicht, zumindest nicht drin in dem Schloss, beziehungsweise auch nicht mal in dem Garten oder so, war mir ehrlich gesagt mal ein bisschen zu teuer dafür, dass ich dann da ein bisschen rumdackel und mir das angucken kann. Aber ich denke mal, für den einen oder anderen interessant. Wo ich allerdings war, ist in der Castello dos Muros. Das ist quasi so ein bisschen unterhalb von dem Schloss. Gehört auch zur Kulturlandschaft Sintra und ist damit auch Welterbe vom UNESCO. Und jetzt muss ich allerdings sagen, warum landet Sintra überhaupt auf meiner Liste? Bestimmt nicht wegen den ganzen Sehenswürdigkeiten, sondern tatsächlich ist für mich das drumherum. Wir haben nämlich, Sintra ist einfach in einer coolen Region gelegen. Sie ist halt ein bisschen bergig, ein bisschen hügelig. Wir haben auch ab und zu mal so diese felsige Regionen. Also es gibt auch die ein oder andere Ecke, wo man als Kletterer glücklich wird und den ein oder anderen Stein hochklettern kann. Und dann haben wir dazu noch die doch coolen, schönen Wälder. Gerade im Sommer sind die so dicht zum Teil, dass die selbst im Sommer gut aushaltbar sind, dass man da jetzt auch mal an einem ordentlichen Tag hingehen kann, ohne gleich völlig zu zerfließen. Dann haben wir da noch alles voll mit Eukalyptusbäumen, was man dann natürlich auch immer irgendwann so ein bisschen riecht. Und ja, es ist einfach eine geile Atmosphäre in den Wäldern ringsherum. Und selbst da gibt es immer die eine oder andere Sehenswürdigkeit nochmal drin. Für mich bedeutet Sintra, weil ich es meistens gemacht oder das ein oder andere Mal gemacht habe, war halt so eine Runde von Sintra zum Cabo da Rocca, also dem westlichsten Punkt Europas, was natürlich eine richtig geile Küste auch ist, eine Steilküste, wo halt Steine, Felsen und auch ab und zu mal ein Strand zwischen den Felsen und so findet man auch ab und zu mal einen schönen Strand. Weil, also das gehört für mich halt dazu, wenn ich sage Sintra, weil das einfach eine regelmäßige Runde war. Von Sintra zum Cabo da Rocca und dann hin zu Cascais und dann wieder den Tejo hoch zurück nach Lissabon. Und somit ist dieses Dreieck quasi für mich die Region Sintra. Und Sintra erwähne ich hier, weil halt Sintra quasi der Ausgangspunkt meiner Touren meistens ist und natürlich am nächsten dran auch an den Wäldern, an der Natur rings um Sintra ist. Damit sei es gesagt, dies ist also meine Empfehlung. Sintra, Platz Nummer 5, auf jeden Fall immer eine Reise wert. Nun kommen wir zu Platz Nummer 4 meiner Big 5. Also Platz 4 ist Covilha. Und auch Covilha ist hier wieder mein Synonym. Und zwar eigentlich für das ganze Naturparkgebiet dort, die Serra da Estrala. Covilha ist ja ein kleiner Ort quasi am Rande dieses Naturparks. Da hatte ich damals dann meine Location, von wo aus ich meine Touren gestartet habe. Und die Serra da Estrala ist so schön, weil es einfach im Landesinneren liegt und somit nochmal einen anderen Eindruck von Portugal vermittelt. Denn ich glaube, die meisten, die an Portugal denken, denken an die schönen Strände, denken an die Kliffe oder an die gelbe Küste von den Algarven. Ja, Covilha bzw. die Serra da Estrela, die bietet einfach nochmal einen anderen Blick auf das Ganze. Und das wollte ich halt einfach mal sehen, weil ich wollte Portugal im Gänzen kennenlernen. Und so bin ich, einen längeren Ausflug habe ich halt dann mal in diese Region gemacht und wurde auch nicht enttäuscht. Bietet einfach richtig schöne Ausblicke. Außerdem befindet sich ja in dieser Serra da Estrela der höchste Punkt des Festlands von Portugal, nämlich der Torre. Und mit seinen 1993 Metern ist das eben der höchste Punkt. Außerdem ist hier auch das einzige Skigebiet Portugals zu finden. Das heißt, wer mal sagt, okay, ich bin jetzt mal ganz verrückt und fahre extra nach Portugal zum Skifahren, nur hier wirst du möglicherweise Erfolg haben. Wer weiß, wie viele Jahre noch. Als ich da war, lag da auch noch Schnee, war auch deutlich kälter, als man denkt. Und ja, einfach, was man halt nochmal einen anderen Eindruck von Portugal bekommt. Das hat für mich schon gereicht, dass ich sage, das ist mein Platz 4. Da gibt es sicherlich auch andere Regionen, wo Portugal auch damit punkten kann. Aber das ist halt das, wo ich war. Und somit kann ich das einschätzen. Und ja, wenn ihr die Gelegenheit habt, dort findet auf jeden Fall auch der ein oder andere Bergwanderer, findet da auf jeden Fall auch seine Route, die er lang gehen kann. Dann komme ich zu meinem Platz 3 in meinen Big 5. Ist natürlich nicht sonderlich schwer, gleich zu den Top 3 zu kommen, aber wir sind jetzt schon soweit. Also zieht euch warm an, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt kommen nämlich die richtigen Geheimtipps. So, und mein Geheimtipp hier ist nämlich gar nicht so geheim, ist nämlich sehr gut zu erreichen von Lissabon aus, weil da direkt immer ein Zug fährt rüber. Und wenn man im Besitz des Monatstickets ist, was ich mir immer geholt habe, gehört das nämlich auch mit zum Großraum Lissabon. Und somit kann man da auch immer regelmäßig entspannt hinpendeln. Und die Rede ist nämlich von Setúbal. Genau, rede ich von Setúbal, rede ich natürlich nicht wieder nur von der Stadt selber. Ihr werdet es wissen, ihr werdet es gemerkt haben. Es ist für mich wieder diese Region. Es ist für mich, wenn man ein Dreieck zieht zwischen Setúbal und Sesimbra und dann noch Palmela mit reinnimmt, dann hat man hier das Gebiet von dem Naturpark Arrabida. Der bietet einfach immer mal wieder geile Locations, die, ja, wo ich die ein oder andere Tour, viele Touren gemacht habe und somit, ja, ihr merkt, da ist man sprachlos, weil man muss es halt gesehen haben, weil, ja, es ist einfach schön da. Und das muss ich jetzt mal so flüstern, es ist einfach schön. Nämlich zwischen Setúbal und Sesimbra haben wir zum Beispiel halt diese bergige und doch wieder zum Teil Steilküste und doch immer mal wieder Strände dazwischen. Ich glaube, einer ist sogar künstlich aufgeschüttet, den ist da, wo ich dann mal war. Auf jeden Fall gibt es immer mal wieder regelmäßig Strände dazwischen. Und man hat eben diese Berge im Hintergrund. Wenn man auf den Bergen ist, dann hat man einfach wieder auch einen richtig, richtig geilen Ausblick. Und somit ist Setúbal mein Platz Nummer 3. Außerdem, zum Beispiel, wer jetzt wieder ein bisschen mehr kennenlernen möchte, in Setúbal selbst ist dann zum Beispiel so ein riesiger Fischmarkt. Wie ich mal gelesen habe, ist das wohl die größte geschlossene Markthalle in Portugal. Und somit gibt es da natürlich reichlich Stände von, ja, in erster Linie Fisch, aber Obst, ansonsten auch handwerkliches Zeugs findet man da. Also in Setúbal selbst ist eine kleine, beschauliche Stadt, die auch ein bisschen was zu bieten hat. Im Übrigen, wenn man das jetzt mit deutschen Vergleichen sieht, dann ist Setúbal quasi meine Landeshauptstadt gewesen. Also ich habe in Almada gewohnt und Almada ist dann im Vergleich wie ein, nicht Bundesland, sondern ein Kreis. Und Setúbal ist dann quasi das Bundesland und Setúbal ist die Hauptstadt. Und somit habe ich zum Beispiel zu Setúbal gehört, obwohl ich ja viel, viel näher an Lissabon bin. Aber Verwaltungsgebiet Setúbal. Mensch, ist das nicht noch eine spannende Randinfo, die ich hier raushaue. Ihr merkt, hier kommt eine spannende Information nach der anderen, die ich rausballer. Also ein bisschen Bildungsauftrag erfülle ich damit auch. Damit geht meine Bewerbung raus an Funk. Vielleicht hört mich ja der ZDF oder sonst da was, sodass ich auch von euren und meinen jetzt wieder Beiträgen profitiere. Vielleicht schaffen wir es. Komm, lass uns zusammen Beiträge stöbern. Nein, schnorcheln. Nein, was ist das Wort dafür? Erschnorren. Jawohl. Lasst uns für mich Beiträge erschnorren, sodass ich am Ende plus minus null bin. Ich habe gesagt, ich wollte es eigentlich kürzer halten. Jetzt bin ich hier schon wieder länger, als ich wollte. Also bam, bam, bam. Platz Nummer 2, der Platz vor der 1. Und trotzdem ist die 2 eigentlich auch irgendwie mein Platz 1. Aber mein Platz 1 ist nochmal ein Ticken besonderer und deswegen ist Platz 1 Platz 1 und Platz 2 Platz 2. Und somit ist mein Platz 2 irgendwie auch Platz 1. Also, wer ist mein Platz 2 in diesem Big 5? Es ist die Costa da Caparica. Jetzt meine ich natürlich schon wieder nicht nur die Costa da Caparica, Aber trotzdem bleiben wir erstmal bei diesem einen Ort, denn die Costa da Caparica ist mit Abstand der Ort, wo ich am häufigsten den Kontakt zum Atlantik hatte. Dort bin ich regelmäßig runtergefahren, sei es nun nach der Arbeit. Also hier habe ich echt viele Sonnenuntergänge gesehen, auch den ein oder anderen Sonnenaufgang, wenn ich mal motiviert genug war. Und somit musste ich einfach die Costa da Caparica auf Platz 2 setzen. Die Costa da Caparica ist einfach auch so besonders, weil wir haben dort schon einen quasi endlos langen Strand. Der ist um die 25 Kilometer, erstreckt er sich quasi von Caparica über Fonte da Telia bis dem Casa da do Infantado. Ihr merkt, das musste ich jetzt ablesen, wenn das wird wieder... Also Fonte ist drin, aber das dahinter, das wird dann schon wieder... Blablabla. Also da ist quasi noch so eine Lagune, die Albufera-Lagune. Die hat nochmal eine Besonderheit, nämlich wenn man jetzt den Strand von Costa da Caparica immer und immer weitergehen würde, wahrscheinlich mindestens 20 Kilometer, dann würde man irgendwann dort landen. Und dort, diese Lagune ist eigentlich ganz cool, weil die hat bei Flut, hat die quasi einen Durchbruch zum Atlantik. Und bei Ebbe reicht dieser Durchbruch wieder nicht aus. Und somit hat sich da so ein kleiner, ja, so eine Lagune, so ein kleiner See gebildet. So ein kleiner Salzwassersee. Und der bietet sich natürlich gerade für Familien mit Kindern wieder ein bisschen mehr an, weil entsprechend ist dort das Wasser ein bisschen ruhiger, aber auch wärmer, weil natürlich da die Sonne dann immer in Ruhe raufballern kann und nur ein täglicher, regelmäßiger Wasseraustausch stattfindet. Ist auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Ansonsten haben wir zwischen Fonte und dieser Lagune eben auch noch diese Sedimentfelsen und Pinienwälder, was noch so ein kleines Naturschutzgebiet nochmal ist, was eben dafür sorgt, dass auch diese Urbanisierung, die doch sehr stark in der Region rings um Lissabon ist, dass die dort nicht auch sich aus noch, dass sie sich dahin nicht auch noch ausweitet, was halt eigentlich mal ganz schön ist, weil das ist das, was mich immer so ein bisschen gestört hat. Man ist nie wirklich draußen, man hat immer Häuser um sich, wirklich, das zieht sich eigentlich fast permanent durch. Man hat immer mal nur so ab und zu mal grüne Flächen und diese Region zum Beispiel gehört dazu. Und ja, aber ansonsten Costa da Caparica, wie gesagt, hat jetzt einfach für mich diesen hohen Stellenwert, einfach weil dass der Punkt ist, dass der Ort ist, wo ich am häufigsten hin bin, wenn ich einfach mal am Strand sein wollte. Und generell ist trotzdem schön. Es ist ein sehr touristischer Ort, ein sehr einfacher Ort, aber trotzdem irgendwie schön. Er hat was, ist ein bisschen gemütlich, weil halt die Küste ja direkt am Atlantik liegt, und zwar so offen am Atlantik, kommt es da auch häufiger mal zu doch den größeren Wellen, und somit sind da auch viele Surfer unterwegs. Man hat auch dort große Turniere, Surfturniere, Wettkämpfe. Ja, also wer einen richtigen Zeitpunkt abpasst, wird er auf jeden Fall gut unterhalten. Und Costa da Caparica, meine Empfehlung geht raus. Wer es an sich ein bisschen natürlicher haben will, geht dann einfach ein bisschen weiter den Strand lang bis nach Fonte. Und hinter Fonte ist es dann auch schön. Und für die richtig Urdeutschen unter euch gibt es da nämlich dann auch den FKK-Strand. Da könnt ihr also euch frei machen und einfach wedeln lassen. So, und dann vom wedelnden Gemächtern kommen wir direkt zum Platz 1. Und schon hat die 1 in meinem Kopf eine Form, die es nicht haben sollte. Nein, Kopfkino. Okay, Platz 1, Numero Uno in meinen Big 5 ist das Cabo Espichel. Also mein Platz 1 ist das Cabo Espichel. Wo ist das Cabo Espichel? Nun, es schließt sich quasi genau, wenn man von Setúbal westwärts geht, beziehungsweise von der Costa da Caparica südwärts, dann ist das Cabo Espichel das Kap, auf das man da zwangsläufig stößt. Und warum ist es so besonders für mich? Nun, in erster Linie, hier hatte ich meinen ersten Kontakt zu Delfinen. Als ich da das erste Mal war und ein bisschen rumgelaufen bin, konnte ich von den Klippen aus mehrere Delfinschulen sehen. Die einen oder anderen werden es vielleicht damals gesehen haben in meinen Instagram-Stories. Vielleicht habe ich es auch bei WhatsApp hochgeladen, weiß ich nicht mehr. Ja, ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Wenn ich die Ausschnitte nochmal finde und die in besserer Qualität sind, als ich mir das denke, dann kann ich ja hier an der Stelle nochmal einen Ausschnitt meiner Freude reinballern. Aber ich glaube, die Qualität war nicht so gut, dass ich das, dass ich euch davon erspare, das nochmal zu machen. Einfach, weil es an dem Tag auch sehr windig war. Und ja, ich hatte das halt nicht hier mit aufgenommen und somit nicht ganz so gut. An sich, ansonsten gibt es eigentlich tatsächlich gar nicht so viel zu dem Cabo-Espi hier zu sagen. Es ist zwar mein Platz 1 und dann habe ich dazu so wenig zu sagen. Es liegt einfach daran, dass es an sich dort einfach schön ist. Es ist ruhig, es ist schön, es ist bei weitem nicht so überlaufen wie zum Beispiel das Cabo da Roca, weil das ja der westlichste Punkt ist. Ist das natürlich auch so ein Touri-Hotspot und da ist das Cabo-Espi hier bei weitem nicht mit da drin. Auch wenn jetzt zum Beispiel da ist ein altes Kloster, das wurde glaube ich auch in der Zwischenzeit ab und zu mal ein bisschen restauriert. Da gibt es ein kleines Café. Ist alles halt ganz gemütlich und ansonsten gibt es da nicht viel. Da gibt es dann noch einen Leuchtturm, der 1790 errichtet wurde. In erster Linie besticht es mal wieder einfach durch seine geile Aussicht und wenn man dann noch da ist und so viel Glück wie ich hat und dann halt da noch einen Haufen Delfine beobachten kann, dann ist das wirklich ein geiler Ort, wo man auch gut ringsherum spazieren kann. Dort ist halt viel, auch ein bisschen Naturlandschaft, wo sich immer mal wieder Wege durchschlängeln. Ja, da war ich auf jeden Fall auch das ein oder andere Mal und habe es leider jetzt zum Abschluss meiner Portugal-Zeit nicht geschafft, nochmal dorthin zu fahren. Ich hatte es zwar auf dem Schirm, aber leider ist März, April auch wieder für alle Urlauber. März, April kann ich nicht empfehlen für Urlaub in Portugal, denn das ist dann doch immer die Zeit, wo es doch am meisten zu Regen und kommt, beziehungsweise zu wolkenverhangenen Tagen. Also die Chancen sind doch da auf jeden Fall größer, dass man nicht ganz so schöne, typische Portugal-Tage hat. Ansonsten davor, danach gibt es natürlich auch den einen oder anderen Regentag oder mal ein bisschen Wolkenverhangen, aber im Großen und Ganzen ist es da natürlich auf jeden Fall besseres Wetter. So, und das waren also meine Big Five. Vielleicht kommt der ein oder andere mal in Genuss, selbst dort abzuklappern. Ansonsten findet ihr, wie gesagt, auf meiner Webseite die Bilder dazu. Könnt ihr euch dann da ein bisschen die eigene Impressionen machen. Ich hoffe, dass alles irgendwann mal wieder sehen darf, besuchen darf. Naja. Wollen wir nicht groß in Erinnerungen schwelgen? Wir packen's. Es kommen die Tage, auch weiter die Tage. Also jetzt nicht gleich morgen oder so, aber es sind weitere Podcasts in der Pipeline. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Einer ist auch schon im Kasten, der muss nur noch geschnitten werden. Ich glaube, der kommende Podcast wird tatsächlich mein bester bis dato. Wird was ganz anderes, als ihr es quasi bis jetzt hier erleben durftet. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein und ich freue mich richtig drauf, den zu schneiden und am Ende zu veröffentlichen und bin dann auch gespannt auf euer Feedback und bin auch gespannt auf dieses Feedback zu dieser Folge, wenn ihr also den einen oder anderen Ort vielleicht schon selbst besucht habt oder selber noch andere Empfehlungen habt, dann immer raus damit. Wie gesagt, das ist alles subjektiv und hey, ich glaube, jeder hört gerne gute Empfehlungen und wenn es was ist, was noch nicht so ganz populär ist, was sofort angezeigt ist, wird, wenn man im Reiseführer nachschaut oder auf Google den Namen Portugal eingibt, ja, für Geheimtipps ist jeder offen. Also, das war's. Ich wünsche euch was. Wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gespannt auf die nächste Folge. Die wird geil. Also, adios. Ich bin raus. 1, 2, 3, raus. 4, 5.